Wir starten diese Episode des Podcasts der Touristik mit Revolution. Das war 1968 die B-Seite von Hey Jude. Und auf besonderen Wunsch von John Lennon sollte es so ein richtiger Hardrock-Kracher werden. Man spürt seine Sympathie für Veränderung in diesem Song. Veränderung ist auch das Stichwort für diese Episode, denn ich treffe Anja Kierig und Michael Faber von Realizing Progress und Michael Buller vom VIR. Wir reden über das heute neu veröffentlichte Manifest Impulse for Travel, wo es genau darum geht, Veränderungen in der Touristik, in der touristischen Landschaft und Tourismus als Lebensraumgestalter. Wir diskutieren Inhalte und Richtung dieses Manifests, was ich jedem ans Herz lege. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören und Weiterdenken. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Jetzt geht es los mit einer besonderen Episode des Travelholics Podcast. Und zwar haben wir uns ein großes Thema vorgenommen heute. Aktuell gibt es gerade die Präsentation der Neufassung des Impulse for Travel Manifestes, das Realizing Progress angestoßen hat. Eigentlich schon die V2 sozusagen. Und während diese Veranstaltung gerade läuft, geht auch der Podcast live. Im Vorfeld habe ich eingeladen Anja Kierig und Michael Faber von Realizing Progress und Michael Buller von VIR. Ich sage Hallo in die Runde.
Hallo, Roman.
Hallo.
Ja, hallo, Roman. Schön, euch dabei zu haben und schön, nochmal darüber zu sprechen. Ich hatte ja die Ehre und die Freude, auch ein Teil des Prozesses zu sein. In einer Runde in Leipzig haben wir auch gemeinsam diskutiert und dort in verschiedenen Arbeitsgruppen an diesem Manifest Impulse for Travel gearbeitet. Vielleicht fangen wir, um die paar Leute, die noch nicht wissen, worum es da eigentlich geht, mal ein bisschen mit der Geschichte an. Michael, wie ist die ganze Idee des Impulse for Travel überhaupt entstanden und warum reden wir im Jahr 2026 wieder davon?
Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen eine Verzweiflungstat, könnte man fast sagen. Corona 2020, wir haben da viel die Köpfe zusammengesteckt, VER und wir, und so ein bisschen versucht, aus der Verzweiflung irgendwie neuen Mut zu fassen und ein bisschen nach vorne zu gucken. Daneben den ständigen Löschen der aktuellen Feuer- und Krisensituation letzten Endes. Und dann sind wir halt mit Zukunftstagen irgendwie reingestartet, statt der ITB damals dann irgendwie digitale Sachen gemacht und hatten in 2020, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Zukunftstage. Und nachdem wir so ein bisschen mit den operativen Themen uns dort gestreckt und beschäftigt haben, haben wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen weiter nach vorne gucken. Und was ist denn 2025 überhaupt? Und daraus ist dann Impulse for Travel in Corona entstanden. Impulse for Travel an sich hat aber schon noch einige Jahre vorher eine Geschichte. Da haben wir gemeinsam mit der TUI, Michi, du warst auch schon mit dabei, waren wir auf Mallorca, haben die Köpfe zusammengesteckt und noch vorher hieß das Ganze mal Idea Camp, wo wir mit Thomas Cook mal unterwegs waren und so ein bisschen die Zukunftsvision für die Tourismusbranche skizziert haben. Und und dann haben wir 2020, als wir das dann fertig geschrieben hatten, im Oktober gesagt, wir tragen uns jetzt mal den 29. Oktober 2025 ein, um nochmal auf 2030 zu blicken. Und der ist es dann tatsächlich auch geworden. Und so waren wir dann am 29. 30. Oktober in Leipzig, wo du mit dabei warst, und haben im Vorhinein schon auch kräftigen Input wieder gesammelt von Branchenkolleginnen, hatten über 10 Vorab-Sessions mit Branchensegmenten, Reisebüros, Verbände, Veranstalter, Destinationen, Hotellerie, Verkehrsträger, viele, viele mehr. Und das ist vielleicht so die Historie dazu.
Und wenn man sich den Begriff Manifest noch mal ein bisschen genauer anschaut, das hat ja immer so eine Konnotation von Revolution. Also das berühmteste Manifest, was es so gibt, ist wahrscheinlich das von Marx und Engels und hat dann viel mit Revolution zu tun. Um Revolution geht's ja eigentlich nicht. Nicht wahr, Anja? Die Idee des Manifestes was anderes. Das ist doch eher eine Standortbestimmung oder das Finden einer gemeinsamen Sprache, oder wie würdest du das definieren?
Bedingt. Also ich würde tatsächlich sagen, dass in dem Manifest schon eine Kraft steckt, die etwas sehr Transformatives hat. wenn wir uns aus einer zukunftsforscherischen Perspektive den Tourismus der Zukunft anschauen, gibt es unterschiedliche Szenarien, die wir entwickeln können. Und im Manifest steckt tatsächlich ein Szenario, in dem die Branche aktiv wird und nicht nur reagiert, sondern aktiv handelt und aktiv sozusagen zukunftsmitgestaltet. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich ein ja, vielleicht nicht revolutionärer Aspekt, aber tatsächlich ein anderer Prozess, als es bis jetzt der Fall war. Das heißt, die Branche reagiert nicht nur, sozusagen macht so Patchwork-Arbeit, dass hier eine Krise ist und man reagiert darauf oder ist stoisch und macht gar nichts. Oder also es ist tatsächlich in dem Manifest, wäre sozusagen die Kraft dieser Transformation enthalten mit diesen Ideen, die dort eben drin formuliert sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich der eine Aspekt, der so etwas fast Revolutionäres hat, wenn wir das so bezeichnen wollen. Und der andere ist auch nochmal die andere Perspektive, unter der sich die Branche positioniert und wiederfindet innerhalb des Manifests, nämlich die des Lebensraumgestalters. Das heißt, hier wechselt komplett die Perspektive, wie sich Tourismus selbst versteht und positioniert, nämlich nicht nur so als Produktanbieter oder als Ermöglicher von Unterwegskultur, sondern tatsächlich als ein Mitgestalter oder als Eingestalter von Lebensräumen, von Destinationen, von wirklich auch von der Ermöglichung von Lebensqualität. Und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz ein großer Unterschied zu bisherigen Ansätzen.
Ich finde ja per se erstmal ein bisschen Revolution gar nicht so verkehrt und ist auch immer mal angebracht, revolutionäre Gedanken zu haben. Insofern, ja, dieses Veränderungspotenzial oder so ist schon dabei und das ist eigentlich ein guter Punkt, den Michi mal reinzuholen, der ja auch durch die Verbandsarbeit, die politische Arbeit kennt, die Kleinteiligkeit, die oftmals fühlbare auch, ja, sagen wir mal, Heterogenität in vielen Punkten oder eine Splitterarbeit. Siehst du diese Manifestinitiative und das Manifest selbst auch so als eine Klammer?
Absolut. Und zwar, die ist noch größer. Also wir trennen ja schon zwischen Outbound und Inbound und keine Ahnung, was wir noch alles an Tourismus-Definition haben. Und jeder sieht sich für sich alleine. Und das hier, dieses Grundsatzpapier oder Manifest, hat halt alle Gewerke berücksichtigt. Und das Thema Lebensraum ist vielleicht auch nochmal eine Klammer. Also ob jetzt das Lebensräume sind, die wir in Deutschland gestalten oder Lebensräume in Spanien mitgestalten oder mit einwirken, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Und dadurch, dass wir eben auch mit allen möglichen Gewerken, sage ich jetzt mal, innerhalb der Tourismusindustrie gesprochen haben, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick über das, wo eigentlich die Branche gerne hin möchte.
Und da rausgekommen ist dann ein mehrseitiges Papier mit 8 Schwerpunkten, glaube ich, sind es, die wir da erarbeitet haben gemeinsam. Michael, du hast genauso wie ich viel auch mit Reisebüros zu tun und vielen Touristikern von der, ich nenne es jetzt mal ganz respektvoll, von der Basis. Wenn du denen jetzt in einem Satz sagen sollst, was ist das eigentlich und was kann es für dich tun und was kannst du dafür tun, was würdest du denen sagen?
Ja, ich glaube, um so ein bisschen operativ runterzubrechen auf die Ebene, hat es halt einfach sehr viel mit Zukunft zu tun und diese aktiv zu gestalten. Und das ist, glaube ich, für die kleinen Betriebe immer ein wesentlicher Punkt, die ja sehr stark im operativen Geschäft gefangen sind und wenig Zeit haben, sich mit der Zukunft ihres Betriebes oder ihrer Marke oder ihrer Kommunikation, ihres Marketings zu beschäftigen. Ich glaube, das ist so die Basis für ganz kleine Betriebe, die da mit drinne steckt, auch wenn, sagen wir, das viel größer ist, was da mit drinne steckt. Wenn wir Nachhaltigkeit als Aspekt eben sehen, geht es auch darum, dass diese kleinen Betriebe halt verstehen, was hat das langfristig für Auswirkungen. Und Michi hat es eben gesagt zum Thema Lebensraum. Es ist auch ganz klar, dass man diese Perspektive auch als Reisebüro irgendwie haben muss, zu sehen, wie verändern sich die Orte, die Destinationen auf der Welt und wie wird es lebenswerter, weil wenn es lebenswerter für die Bevölkerung ist, dann ist es auch lebenswert für die Touristen tatsächlich.
Gibt es dann so Punkte, also so Werte und Verhaltensmuster, von denen wir uns jetzt verabschieden sollten aktuell oder perspektivisch, die wir da auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, die da drin sind, wo ich auch sagen kann, okay, ich kann diese Idee auch leben. Wie seht ihr das?
Ja, also ich, Wir haben, glaube ich, ganz viele Punkte drin, die auf sehr realistisch auf die Veränderung einwirken. Ich glaube, was sich so durchs ganze Manifest, das muss ich jetzt natürlich als Digitaler, ist das natürlich auch mein Thema, ist das Thema KI, das da sich komplett durch dieses Manifest durchzieht. Also sei es in der Art und Weise, wie Produkte sich möglicherweise verändern, eben in eine Form von neuer Individualisierung bis zur Arbeitswelt. Also was bedeutet das eben auch für die Mitarbeiter? Welche Rolle haben die? Welche, ich sag mal, Leitplanken wir auch setzen müssen mit dem Umgang von KI? Also dass wir immer noch Kontrolle darüber haben, was diese KI dann auch zum Schluss tut. Also wir haben so ganz viele Punkte, glaube ich, die als Orientierung sind. Und man darf nicht vergessen, wir schauen in einen Zeitraum von den nächsten 5 Jahren. Ja, also das ist eigentlich das Spannende. Also ich glaube, wir waren sehr mutig bei dem Thema KI, auch Dinge sehr deutlich anzusprechen.
Da würde ich gerne mal einhaken. Da gibt es einen Punkt, den finde ich da sehr spannend, als ich mir den finalen Entwurf durchgelesen habe. Wir reden von Widerspruchsrechten, ne? Also wir sagen dann, okay, es gibt dann so ein Widerspruchsrecht auch irgendwie, das sollte es geben. Ist das sowas wie eine, jetzt schalte ich wieder auf Mensch um, also so eine Taste oder wie seht ihr das, Anja?
Also ich bezeichne es als Symbiotic Intelligence in ein Zeitalter, in das wir reingehen. Also das bedeutet einfach, dass wir hier die Aufgaben und die Qualitäten zwischen dem, was die Maschine, die KI, das Large Language Model oder was eben auch in Zukunft in den nächsten 5 Jahren noch auf uns zukommt, die AI-Agents übernehmen können und das, was im Grunde genommen die Qualitäten des Menschlichen ausmachen. Und gerade der Tourismus oder die gesamte Branche ist ja eigentlich eine, die sehr viel von Mensch eben auch lebt. Also Menschen als Empathieträger, als Kommunikatoren, aber eben auch zukünftig als Kuratoren sind eben die Schnittstellen. Und wir brauchen hier sozusagen eine Zusammenarbeit, die tatsächlich ein Stück weit die Handlungsfähigkeit von beiden Seiten ermächtigt und ein Zusammenspiel möglich macht. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, weil wir tatsächlich ja an diesen Formen in unserer Gesellschaft gerade dabei sind zu arbeiten. Also das heißt, wir werden hier ganz stark mit einer neuen Technologie und einer sehr schnell sich entwickelnden Technologie konfrontiert und versuchen aber manchmal immer noch sozusagen das Alte mit diesem Neuen zu ersetzen. Und das funktioniert ja natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier einen starken Kulturwandel innerhalb unserer Arbeit, aber eben sozusagen auch, wie wir in diesem Zusammenspiel mit der Technologie sind. Und das hat sich, ich glaube, jeder, der mit KI heute arbeitet, hat das ja schon alleine an dieser Kommunikationsweg verändert, also bemerkt, wie sich der verändert hat. Also dieser kommunikative Prozess, man spricht mit der Maschine, sie antwortet einem, man versteht sich gegenseitig, meistens zumindest. Und das ist natürlich etwas, was ganz relevant ist und in Zukunft noch mehr, weil es natürlich auch immer um diese Frage geht, was wollen wir auslagern und was können wir auch wirklich gut auslagern und wo ist aber tatsächlich auch noch so diese Agency notwendig, also diese Handlungsmacht, was du vielleicht auch sozusagen dieses Widerspruchsrecht genannt hast. Also und hier ganz klar eben eine klassische Rollenverteilung zu definieren, aber eben auch sozusagen neue Berufsfelder, neue Rollen damit auch zu entwickeln. Und hier hat einfach der Tourismus wirklich eine große Chance, aufgrund eben auch der Dinge, die gerade sehr problematisch erscheinen für die Branche, da wirklich etwas auch mitzuentwickeln und das zu nutzen. Aber dafür braucht es eben tatsächlich auch, dafür kann es nicht 1:1 übersetzt werden, sondern dafür braucht es diese Symbiotic Intelligence.
Seht ihr eigentlich schon irgendwo Ansätze in der Praxis, in der Welt, die wir jetzt gerade erleben, wo sowas schon gelebt oder probiert wird? Habt ihr irgendwas entdeckt? Michi, du bei deinen Mitgliedern irgendwo, oder ich meine, man muss es jetzt nicht so an ganz konkreten technischen Innovationen festmachen, aber vielleicht irgendwo ein Punkt, dass man sagt, okay, ja, es gibt da quasi einen Kodex im Unternehmen oder ähnliches. Gibt es sowas schon?
Jein, also erstmal haben die Unternehmen natürlich gewisse rechtlichen Dinge, die sie einhalten müssen. Das ist der Rahmen, ob das der Datenschutz ist oder eben auch Regeln sind, die Unternehmen von Haus aus Compliance einhalten müssen. Es gibt ja auch schon KIs, die unterschiedlich funktionieren. Also Cloud zum Beispiel hat ein sehr hohes Wertesystem. Das unterscheidet sich von allen anderen KIs. Und wahrscheinlich ist das ja eben auch die Frage, welche Art von KIs setzen wir ein? Setzen wir Grog ein und Wissen macht seltsame Dinge? Oder gehen wir eben auf KI-Systeme, die unsere Werte vertreten? Weil man darf ja auch nicht vergessen, wir lassen diese Maschinen ja auch auf Leute los. Das sind unsere Kunden. Und da soll also dass schon das Wertesystem des Unternehmens sich widerspiegeln. Im Manifest allerdings haben wir da auch ganz viele Leitplanken auch drin, also auch Wertesysteme, die die Unternehmen für sich selbst entwickeln müssen oder Wertesysteme, die sie an die Mitarbeiter mit übertragen oder mit ihnen gemeinsam entwickeln. Also auch das steht im Manifest drin. Also deswegen, ich glaube, da haben wir schon eine gute Antwort drauf. Ich glaube, dass wir schon auf einem guten Weg sind, weil ja auch das Manifest jetzt kein ideologisches Papier ist.
Nee, das muss ja auch keiner unterschreiben, ne? Also muss ja jetzt keiner sagen, ja, ich verpflichte mich.
Nee, aber das Spannende ist ja, das ist ja aus den Antworten, die wir mit den Leuten geführt haben, ja auch entwickelt worden. Also das ist jetzt nichts, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, oh, es wäre jetzt schön, wenn wir das alles als Strichliste und Ankreuzhaken hätten, sondern das kam ja von den Touristikern selber.
Ich glaube, das ist der große Unterschied zum kommunistischen Manifest. Das haben sich zwei Typen alleine ausgedacht. Das ist vielleicht ein bisschen anders, obwohl da viel wissenschaftliche Arbeit hintersteckt. Also das möchte man schon mal festhalten, ne? Aber ein Stück weg von KI und trotzdem ein anderes großes Thema, was wir haben und was wertegetrieben natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Nachhaltigkeitsszenarien, Nachhaltigkeitsthemen, sieht es ja eigentlich ganz ähnlich aus, oder?
Also, Michael, da können wir beide, wir waren, glaube ich, erstaunt über das Wort Nachhaltigkeit, das in jeder Gruppe vorkam. Also, und wir waren ja eher so darauf vorbereitet, dass man wir haben jetzt Krise, da haben wir keine Zeit oder so irgendwie als Antwort bekommt. Und das war genau das Gegenteil, oder, Michael?
Viel stärker auch als in 2020 eigentlich, ne? Also es war überall in den textlichen Inputs immer das größte Wort, also wurde am häufigsten genannt in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und ich glaube, dass es halt einfach in den letzten 5 Jahren jedem bewusst geworden ist aufgrund der klimatischen Veränderungen, der wetterbedingten lokalen Krisen etc., die wir dort eben haben. Und ja, da haben wir im Manifest schon auch was drin stehen, dass wir halt gewisse Mindeststandards auch irgendwo verabreden müssen, dass wir da auch eine Zielrichtung eben haben, dass wir gemeinsam in die richtige Richtung weiterhin marschieren. Wenn das vielleicht an einer anderen Stelle gerade nicht mehr so hochgehangen wird, tatsächlich, weil für uns ist das Thema Nachhaltigkeit Basis des Produkts.
Es ist natürlich auch so ein Thema, wo jetzt keiner dagegen ist, ne? Also niemand will ja das Eisbärbaby auf der Scholle umbringen, aber die Frage, die sich ja stellt, ist, was bin ich bereit zu tun, damit es eben weiterlebt oder eine Chance hat oder so. Und da gibt es Lösungsvorschläge im Manifest, ne?
Ja, zum einen müssen wir halt einfach sehen, dass Nachhaltigkeit also auch diese verschiedenen Dimensionen hat. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen im Diskurs verändert, dass wir heute Nachhaltigkeit ja wirklich auf allen drei Säulen oder wenn man sagt, wir nehmen auch noch die technologische Nachhaltigkeit mit rein, also dass wir wirklich Nachhaltigkeit auf allen Säulen verstehen. Das ist sicherlich so der eine Punkt. Also man hat verstanden, welches ganzheitliche, systematische Denken eigentlich mit Nachhaltigkeit verbunden ist, wie es natürlich auch im Grunde genommen die eigene Sicherheit, die eigene Zukunft sichern kann. Und zum anderen eben auch, dass Nachhaltigkeit also nicht so dieses Add-on ist, sondern wirklich ein Stück der DNA sein muss. Also das, was vorher immer so ein bisschen gepredigt wurde, ist jetzt tatsächlich, glaube ich, innerhalb der Akteure, innerhalb der Stakeholder angekommen und implementiert. Und ich glaube, das zeigt sich dann eben auch in den Diskussionen, dass Nachhaltigkeit einfach so oft thematisiert ist, weil es wirklich ein Stück weit DNA geworden ist. Mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen auch, und das ist auch okay so, ja, dass also Nachhaltigkeit ja auch immer, wir haben irgendwie, wenn wir noch die SDGs nehmen, wir haben unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele auch, und jeder wird sicherlich einen anderen Punkt machen. Aber das ist sicherlich auch nochmal so dieses Spannende an dem Manifest, dass es eben nicht nur um die Beschreibung geht, wo wir hinwollen, sondern tatsächlich auch bei jedem Aspekt immer so dieser Weg dorthin eben gekennzeichnet ist. Also was braucht es eigentlich, um diesen Aspekt und um dieses Ziel zu erreichen bis 2030? Und da geht eben Nachhaltigkeit wirklich auch, ist einfach ein Teil der Gesamtstrategie, muss es werden. Und das eben nicht nur als Wording, sondern eben tatsächlich auch wirklich innerhalb der Operativen. Und dafür braucht es natürlich, das geht nicht von heute auf gleich, also Zukunft lässt sich nie von jetzt auf gleich umsetzen. Man kann auch mit dem einfach arbeiten, was man schon geschafft hat und das eben in die Zukunft heben. Und ich glaube, da ist einfach in vielen Bereichen schon viel Potenzial da. Manchmal wird es auch gar nicht wirklich erkannt. Und in manchen Rahmenbedingungen ist es aber auch sozusagen noch ausbaufähig. Und hier, glaube ich, kann dieses Manifest auch ein Stück weit einen Impuls geben, wie man sozusagen dahin zumindest innerhalb der Strategie kommt.
Meint ihr, da wird es irgendwie so ein Anti-Greenwashing-Test geben, so ein Testkit, oder wird das dann wieder jeder für sich festlegen?
Also wir haben ja festgelegt, dass wir drüber nachdenken müssen, ich sag mal, echte Messbarkeit einzuführen. Aber auch der Unterschied, glaube ich, zu der Diskussion, die sonst stattfindet, die ist nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern sie soll uns ja auch helfen, zu sagen, sozusagen so eine Art Realismus ja auch zu haben und sagen, das schaffen wir gar nicht. So, wenn wir es an der Stelle nicht schaffen, dann ist ja gut, wenn wir eine ehrliche Diskussion führen und dann sagen, okay, wir haben hier ein Problem, können wir es vielleicht woanders irgendwie überkompensieren oder anders verändern? Und ich glaube, das ist wichtig. Und diese Messbarkeit gilt nicht als Zeigefinger, sondern eher als Gegencheck und zu sagen, okay, wir sind zu langsam oder wir haben hier ein Problem, wir kommen da nie hin, um dann vielleicht auch eine richtige Maßnahme zu machen, anstatt sich eben tatsächlich, was du gerade sagtest, ein Greenwashing und zu sagen, ja, wird schon alles und ist erst 2045 und dann 2043 wissen wir, wir haben ein dickes Problem. Das wird keinem nutzen.
Ja, ich glaube auch, wie soll ich sagen, ich versuche das immer wieder ein bisschen nach vorne zu holen, um dieses Praktische, dieses Operative einfach auch verstehbar zu machen für Leute, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen oder so, dass ich nicht sagen kann, okay, da gibt's jetzt eine Liste, die wird abgehakt und dann habe ich das Manifest in Anführungsstrichen erfüllt, sondern es geht das tatsächlich darum, das in die eigene Unternehmensphilosophie, in den eigenen Wertekompass mit einzubauen, ne? Gibt es Planungen von eurer Seite, wie man da unterstützt?
Naja, ich würde sagen, wir haben ja die Grundarbeit geleistet, der Branche tatsächlich ein 2030-Ziel oder mit der Branche ein 2030-Ziel zu erarbeiten, sage ich mal. Natürlich muss jedes Unternehmen hat an ganz anderen Stellschrauben Themen, die er zu bewältigen hat. Ich glaube, das ist ein guter Leitfaden, sage ich jetzt mal, eines gemeinschaftlichen Ziels. Wir haben ja bei der nationalen Tourismusstrategie, die gerade veröffentlicht wird, haben wir sehr viele Maßnahmen da drin stehen, die auch ganz unterschiedliche Bereiche betrifft.
Gab es da eigentlich irgendwie eine Korrelation? Also gab es da tatsächlich Input und wurde da mitgesprochen? Haben die das gelesen?
Ja, die haben es noch nicht gelesen. Die wissen, glaube ich, dass es stattfindet. Aber die haben es noch nicht gelesen. Das Interessante ist aber, dass sich's ganz gut matcht. Ja. Weil man bei der nationalen Tourismusstrategie schon sagen muss, da sind sehr viele Ist-Maßnahmen, also der aktuelle Stand mit aktuellen Maßnahmen. Und die matchen sich zum Teil natürlich sehr gut mit unserer Vision. Oder vielleicht ist bei manchen Dingen, könnte man noch ein bisschen nachschärfen, auch das Thema Messbarkeit, vielleicht auch das Thema, wofür, also Dinge, die in der nationalen Tourismusstrategie als Maßnahmen drinstehen, zu sagen, wofür machen wir das? Und ich glaube, da matcht sich das beides ziemlich gut.
Nun haben wir ja, Michael, du kriegst es auch mit an allen Ecken und Enden. Wir haben eine sehr komplizierte Marktsituation, gerade in der Touristik, würde ich es mal beschreiben. Wir haben das Thema Preissensibilität ja auch im Manifest stehen, glaube ich, ne? Also Preissensibilität als Strukturtreiber. Wie matcht denn das gerade mit den aktuellen Entwicklungen, um mal ganz konkret zu werden?
Wir haben so ein bisschen natürlich das Thema mit drin, dass natürlich der Preis es auch wert sein muss, sage ich mal, dass natürlich schon eine Wertorientierung im Zweifelsfall halt auch heißt, ein Produkt nicht zu verramschen, das an der Stelle. Und natürlich die Preisentwicklung in den letzten 3-4 Jahren sieht, dann geht der Trend natürlich klar nach oben und ist Urlaub noch leistbar für jeden? Kann man, glaube ich, ganz gut beantworten mit Nein aktuell. Ja. Und da sind sicherlich so Reibungspunkte mit drin, wo man mal gucken muss, wie kriegen wir das in Zukunft geschafft, dass Urlaub auch für bestimmte Zielgruppen leistbar ist, gleichzeitig aber auch eine Wertorientierung des Produktes nach wie vor eben auch da ist, um nicht an einen Korridor zurückzukommen, den wir halt, sagen wir, vor Corona irgendwie hatten, dass vieles verdammt worden ist und der Wert dann durch einen niedrigen Preis dann auch so ein bisschen in Frage gestellt worden ist. Ja. Du hattest ja eben noch vielleicht noch zu dem vorigen Punkt gefragt. Hilfestellung ist, glaube ich, zum einen erstmal auch dieses Manifest, was ja komplett und kostenfrei veröffentlicht wird, verwendet werden kann von den Unternehmen. Und dann gibt es sicherlich Kollegen von uns, die Unternehmen da natürlich auch Hilfestellung halt anbieten. Und deswegen haben wir es auch öffentlich gemacht, dass sich jeder, der sich da berufen fühlt, auf Basis dessen, das mit reinzunehmen in die Unternehmen, das auch nutzen kann.
Ich werde es selbstverständlich jetzt auch für alle Hörenden in den Shownotes verlinken, sodass es direkt hier von hier zum Download bereitsteht und konsumierbar ist. Und vielleicht noch ein Punkt auch zum Thema Reise, aber auch zum Thema Arbeiten. Ein wichtiger Hebel, wir haben ja auch im Manifest darüber diskutiert und gesprochen und es ist auch niedergelegt, dass wir über neue Arbeits- und Reiseformen nachdenken. Wird sich das vielleicht letztendlich, das führt ja dann auch wieder zusammen in Richtung Pricing, Nachhaltigkeit, Technologie und so weiter. Wenn wir anders arbeiten und anders reisen, vielleicht sprechen wir darüber nochmal kurz.
Also so aus meiner Perspektive, ich fange mal einfach an zu antworten auf diese Frage. Ich glaube, Micha und Michi können da gleich noch ein bisschen weiter eingehen. Verändert sich also gerade eine Weiterentwicklung dessen, was in dem Manifest, das 2020 ausgearbeitet wurde, existiert. Nämlich wir haben 2020 haben wir stark von dieser Vermischung zwischen Arbeiten und Freizeit gesprochen. Also wo im Grunde genommen die Räume nicht mehr klar getrennt waren. Was in der Pandemie und auch danach sozusagen zwar viel Freiräume gegeben hat. Wir haben viel irgendwie über Homeoffice gesprochen und die Möglichkeit eben von woanders eben auch zu arbeiten. Und gleichzeitig hat es aber auch eben zu viel Stress geführt bei den Menschen. Das heißt, diese Möglichkeit zu haben ist toll und gleichzeitig braucht es aber eben auch manchmal verschiedene Settings oder verschiedene Szenarien, wo ich eben auch Freizeit oder wo ich Arbeit leben kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Chance auch für den Tourismus in den nächsten Jahren, solche Räume stärker anzubieten. Also tatsächlich beides zu ermöglichen, aber trotzdem sozusagen sich dem Rhythmus der Menschen anzupassen. Und das mag jetzt so ein bisschen eben auch noch abstrakt klingen. Aber es ist eben sozusagen wichtig, tatsächlich eben diesen Wechsel zu ermöglichen, auch unterwegs zwischen Fokus, zwischen Regeneration, eben aber auch zwischen Arbeitskultur und zwischen ganz viel Input. Und das muss eben natürlich dann auch, wie du gerade auch angesprochen hast, mit knapperen Ressourcen irgendwie funktionieren. Und das ist sicherlich auch etwas, wofür es vielleicht auch nicht immer momentan die einfache Lösung gibt. Ich würde das eben tatsächlich auch ein Stück weit an die Branche, die ja durchaus auch sehr viel Kreativität und sehr viel auch Innovation in sich trägt, innerhalb ihrer Produktgestaltung auch zurückspielen. Wie ist das möglich? Wie lässt sich das eben auch umsetzen? Dass sozusagen Hybrid nicht immer bedeutet, immer erreichbar zu sein, sondern tatsächlich einfach beide Phasen innerhalb einer Unterwegskultur leben zu können.
Ist vielleicht auch so der Trend zu sagen, okay, wir werden reisen und arbeiten gar nicht trennen. Na, ich werde permanent reisen und permanent arbeiten irgendwie. Vielleicht ist das ja auch so das Bild, was man da hat, oder?
Ich würde hier tatsächlich, glaube ich, auch sagen, das ist so ein Bild, was wir momentan vielleicht noch von diesem Prozess haben. Ich glaube, in Zukunft werden wir vielleicht unterwegs sein und beides machen, aber beides braucht trotzdem sozusagen einen Raum, einen Rahmen innerhalb eines Ortes, wo ich sozusagen zwischen diesen Settings wechseln kann. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten Jahren ja auch stark gemerkt haben, wenn wir nochmal auf Tourismus gehen, dass es häufigere Kurzurlaube gibt, um zum Beispiel einfach diesem Ganzen zu entfliehen. Also so dieser Eskapismus, ja, der ist ja weiterhin ein großer Treiber eben auch der touristischen Märkte, ja, weg zu sein, Erholung zu haben. Und das muss auch möglich sein innerhalb dieser hybriden Kultur. Und das ist für mich so ein Stück weit auch nochmal so diese Neuerung und auch dieser Weg in die Zukunft, wo man eben ein Angebot auch machen kann, ermöglichen kann, beides zu leben. Und das verändert aus meiner Perspektive stark eben auch nochmal die touristischen Produkte, die touristischen Angebote. Und ich finde, das ist auch nochmal so das Spannende an dem Manifest, dass es eben nicht nur um Leisure-Tourismus geht, sondern eben auch ganz klar diesen Bereich von Business-Tourismus mit impliziert. Und dass das eben auch ein Teil ist des Lebensraumgestaltungsprojekts, sage ich jetzt mal.
Michi nickt so, das Thema raus aus dem Alltag ist dann kein Slogan mehr in Zukunft, ne?
Die Frage ist eben, wo ist da die Grenze dann irgendwie?
Ja, eben.
Aber Das Spannende ist ja, dass wir es können, also dass wir es technisch jetzt können. Also unsere ganze Wissen ist in der Cloud, wir organisieren uns über Teams und hier, wir sitzen an unterschiedlichen Orten und können einen Podcast aufnehmen. Ich denke aber auch, das Thema KI wird eine Rolle spielen. Also wenn viel Routinearbeit auch noch wegfällt, automatisiert wird und uns wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann glaube ich, lässt sich das besser verbinden. Und ich glaube, deswegen ist die Vision, die wir da haben, schon greifbar nahe. Wir müssen nur auch mutig genug sein, es dann zu tun. Das ist ja dann so die andere Seite.
Ich glaube auch, dass also KI und neue Reiseformen, ich meine, man kann das nochmal ein bisschen weiterspinnen, also aufgrund der Recherchekapazität, nenne ich es jetzt mal, die dahinter steckt, glaube ich, werden wir auch so ganz individuelle Reiseformen stärker irgendwie suchen, finden, kreieren können, die dazu tragen kommen. Es wird viel modularer werden, es wird viel individueller werden. Sicherlich auch so ein Aspekt, den man daraus ableiten könnte. Und vielleicht bleibt uns mehr Zeit zum Reisen dann irgendwann tatsächlich. Aber ich bin mir auch sicher, dass es auch den Gegentrend geben wird, ja. Dass die Leute halt sagen, okay, wenn ich dann wirklich unterwegs bin, dann wird halt nicht gearbeitet. Ja.
Dann schauen wir doch nochmal zum Abschluss die letzte Minute in die verabredete Zukunft. Ne? Wir haben ja irgendwie gesagt, 2030 ist das Zielbild. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das oder jenes wird 2030 umgesetzt, passiert oder erlebbar sein? Und dann hat diese ganze Arbeit auch tatsächlich schon klar Früchte getragen. Gibt es sowas, wo man sagen kann, okay, das soll sein, so eine Vision, so wie Faust auf dem Berg? Schwierig, ne? Das, also, dass man sagen kann, weil wir wissen ja auch kaum, was 2030 möglich sein wird, ne?
Also ich denke, wir lagen ja mit unserem Manifest, mit unserem letzten Jahr gar nicht schlecht.
Ja.
Das Spannende daran war eigentlich, dass vieles passiert ist, was wir damals prognostiziert haben, aber nicht aus dem, das ist meine These, nicht aus dem, oh, wir haben das Manifest gelesen und hurra, da gehen wir jetzt gezielt hin, sondern es ist viel automatisiert passiert. Also weil einfach die Welt sich verändert hat, wir waren sehr weit mit unseren Gedanken, mit KI, das ist passiert und, und. Der Unterschied, glaube ich, diesmal ist, dass diese Notwendigkeit, dahin zu gehen, die wir sozusagen aufgemalt haben, eigentlich von allen erkannt worden ist. Auch das Thema Nachhaltigkeit war nicht, also das war damals eher so ideologisch und jetzt fangen wir den Tourismus neu an und dann machen wir die Welt besser und. Und dann sind wir auch nachhaltig mit unseren Produkten. Und jetzt ist es eher aus der Perspektive, dass wenn wir das nicht machen, ein Problem mit unseren Produkten haben. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das Abhaken eine ganz andere Dimension in 2030 hat, wo wir sagen, ist passiert, als wir das mit dem Manifest, das wir 2020 gemacht haben.
Aus meiner Perspektive ist das Manifest halt auch so ein Stück weit zum einen so eine Zukunftsprognostik. Also das heißt, das, was Michi auch gerade gesagt hat, man reagiert auf bestimmte Veränderungen, die man sowieso spürt und die extrapoliert man im Grunde genommen in die Zukunft. Und zum anderen ist es natürlich auch sozusagen dieser innere Wunsch, also so ein intrinsischer Wunsch, tatsächlich ja auch von der Branche selber, ihre Zukunft zu sichern. Und dann kann sie eben darin auch aktiv werden und das mitgestalten. Letztendlich, glaube ich, wäre für mich sozusagen ein Merkmal, dass dieses Manifest ein Stück weit gegriffen hat, wenn man 2030 zusammensitzt und sagt, ja, wir hatten 2025, 2026 richtig gute Ideen und wir haben dieses und jenes tatsächlich auch umgesetzt. Wir sind aktiv geworden. Wir haben als Branche gemeinsam Tourismus dazu, oder haben als Branche dazu beigetragen, Tourismus anders darzustellen und eben auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann 2030 sagt, okay, und what's next?
Und es geht ja, und das würde ich vielleicht so zusammenfassen, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt festzulegen, wer bis wann irgendwas zu liefern hat. Es geht nicht darum zu sagen, du musst aber. Es geht nicht darum, jetzt Bittsteller zu sein bei Unternehmen oder in der Politik, sondern einfach mitzugestalten und, ja, ich würde es mal so formulieren, einfach eine Richtung aufzuzeigen Und in diesem Sinne ist das eigentlich entstanden. Und in diesem Sinne haben wir jetzt 33 Minuten darüber gesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Begleitend zur Veröffentlichung des Manifest Impulse for Travel in diesem Jahr zu dieser Stunde. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit im Studio wart. Danke Anja, danke Michael, danke Michi und auf bald.
Danke Roman.
Danke Roman.
Und alle, die bis zu Ende gehört haben, gerne weiterlesen, gerne Manifest runterladen, gerne weiterdenken und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.